Vis-à-vis.
Herr Heller, ich habe eine liebgewordene Tradition. Sonntags spaziere ich von meiner Wohnung in Kreuzberg zum Blücherplatz, über die Grünfläche vor der Amerika-Gedenkbibliothek, vorbei am Musikinstrumenten-Workshop und am Lach-Yoga, gehe hinein in die Bibliothek, wo ein Mann an einem Tisch Gespräche zu allen möglichen Dingen anbietet. Dann stöbere ich durch die Reiseliteratur, durch DVDs, durch Spannungsromane, durch Comics, schnapp mir was und setze mich in den Innenhof im Untergeschoss, wo die Sonne so schön reinscheint. Was ist denn Ihr Lieblingsort in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin?
Ach, ich kann gar nicht sagen, dass es so den einen Lieblingsort gibt. Es gibt verschiedene Stellen in der ZLB, gerade in den Publikumsbereichen, wo ich mich gern aufhalte. Und dazu gehört übrigens auch der Sonntag in der AGB. Ich finde, dass der eine ganz besondere Atmosphäre hat, weil das Publikum, unsere Besucherinnen, die haben da an dem Tag Zeit, das mag man auch. Und die Atmosphäre ist sehr gelassen, sehr entspannt. Und man merkt einfach, wie sehr die Menschen diesen bedingungslosen Aufenthalt in dieser Bibliothek lieben, in diesem Raum, der so viele Möglichkeiten bietet.
Dann blicken wir doch mal zurück auf die letzten 13 Jahre. Was war denn da für Sie so das Wichtigste, Ihr Herzensprojekt?
Oh, das ist schwer in einem Satz zu sagen, weil das so viele sind. Eins haben Sie schon vorhin erwähnt, das war die Einführung der Sonntagsöffnung. Man muss dazu sagen, dass die Öffnung von Bibliotheken an Sonntagen in Deutschland eigentlich verboten ist. Das ist basiert auf dem deutschen Arbeitszeitgesetz. Das sagt in § 9, du sollst sonntags nicht arbeiten. Und in § 10 kommen dann die ganzen Ausnahmen. Und das sind dann die Theater und Vergnügungsstätten. Alle Kultureinrichtungen, die man sich vorstellen kann, sind da aufgezählt. Nur eben die öffentlichen Bibliotheken hat man damals vergessen. Und wir mussten dann einen Weg finden, wie wir unser Haus eben sonntags trotzdem geöffnet kriegen, weil wir das für wahnsinnig wichtig halten, dass die Kultureinrichtung, die so breite Schichten der Bevölkerung anspricht, wie keine andere Kultureinrichtung, warum die denen sonntags gerade vorenthalten werden soll, wenn die Familienzeit haben, wenn Arbeitnehmer Zeit hätten, dahin zu gehen, das kann man ja keinem wirklich klar machen. Jetzt ist das so eine Gesetzgebung auf Bundesebene zu ändern, das ist ein echt dickes Brett. Und wir haben uns dann entschieden, einen Umweg zu gehen, nämlich Veranstaltungssonntage zu entwickeln. Sagen alle anderen Kultureinrichtungen dürfen eben aufgrund ihres Veranstaltungsbetriebs sonntags öffnen. Haben wir gesagt, dann machen wir das auch. Und wir machen das aber nicht selber, diese Veranstaltung alle. Das würde uns auch überfordern, sondern wir bieten unsere Bibliothek der Stadtgesellschaft wie eine Plattform an. Sagen, das ist euer Raum, ihr habt einen Schlüssel, macht was draus. Und haben uns dann Künstlerkollektive gesucht, die das mit uns zusammen gestartet haben, dieses Programm. Das läuft ja jetzt schon viele Jahre. Und es war gleichzeitig der Einstieg auch in diese Philosophie zu sagen, das ist ein öffentlicher Raum, der gehört den Bürgerinnen und das ist auch eine Plattform für die. Also es ist nicht nur dafür da, reinzugehen und Medien zu konsumieren, sondern man kann hier auch Wissen teilen, tauschen, präsentieren, erarbeiten in Gruppen gemeinsam. Die Bibliothek als Plattform eben zu nutzen für die Stadt, das war so ein Signalprojekt dafür.
Sie wollten die ganze Stadtgesellschaft in ihrer Vielfalt einbeziehen. Wie schafft man das denn? Also wie spricht man denn ein Publikum für die Bibliothek an, das nicht bürgerlich kulturaffin sozialisiert ist, dass man von diesem Raum erstmal Bescheid weiß?
Gut, das ist natürlich auf der einen Seite eine Frage von klassischer Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, aber wir haben eben auch gute Ausgangsbedingungen dafür, weil das Angebot, was diese Bibliothek bietet, nämlich diesen Medienzugang auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese bedingungslose Nutzung des Raums, so attraktiv ist, dass wir damit anscheinend genau ein Bedürfnis treffen, was sehr weit verbreitet ist. Wir haben ja Besucherzahlen allein mit der ZLB, also Zentral- und Landesbibliothek, die sind so hoch wie die Besuche von Hertha BSC und Union zusammen im Jahr in Berlin. Wenn ich mir den Verbund der öffentlichen Bibliotheken angucke, mit 9,5 Millionen Besuchen pro Jahr, dann ist das das Sechsfache von dem, was die Fußballvereine schaffen. Also da sieht man, wie stark das Bedürfnis der Menschen ist, diesen Ort zu haben und zu nutzen. Und das wissen wir aus unseren Besucherbefragungen, geht eben quer durch alle Schichten. Und das geht eben über alle Generationen, von Kleinkind bis zu hochbetagten Senioren. Es geht über alle migrantischen Hintergründe und es geht von den Gamern bis hin zu den Menschen, die sich intensiv auf anscheinend irgendwelche Prüfungen lernt, vorbereiten. Und in Veranstaltungen setzt sich das dann fort, zum Beispiel in Veranstaltungen, die von migrantischen Communities bei uns auch angeboten werden und wo Diskussionen dann stattfinden. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man so ein Jahr in Berlin ist? Und ist man dann wie kommt man da an? Und wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Wie kriegt man Kontakte? Genauso wie Diskussionen über aktuelle gesellschaftspolitische Fragen und so weiter. Also das Programm ist sehr, sehr breit gefächert und jeder kann da was finden. Und wenn man das Gefühl hat, ich finde hier nichts, kann man mit Vorschlägen kommen und sagen, ich würde gerne selber mal was machen. Das ist ein großes Pfund, was die Stadt da an ihren Bibliotheken hat, nämlich einen Ort, an dem sich die Bevölkerung nochmal mischt in einem öffentlichen Raum, wie sonst an kaum einem anderen. Also wir sagen dann immer, die Bibliothek ist der Melting Pot unserer Stadtgesellschaft.
Das ist jetzt vor allem dieser Sonntag, über den wir gesprochen haben, würde ich sagen, ein Erfolg, den Sie für sich verbuchen können. Was war denn so eine Niederlage für Sie als Leiter der ZLB? Oder anders gesagt, was frustriert Sie, dass Sie es nicht umsetzen konnten?
Ja, was sehr bedauerlich sicherlich ist, ist, dass wir es nicht geschafft haben, die Raumfrage für die ZLB im Sinne eines Neubaus zu lösen. Wir sind verteilt auf zwei Publikumsstandorte, die in ihrer Bausubstanz wirklich marode sind. Magazine, durch die Wasserleitungen aller Art laufen, Abwasser, Regenwasser. Aber alles das Wasser ist der Tod des Buches, also des Papiers. Ist eine hochgefährliche Situation.
Weil die Leitungen auch marode sind.
Die Leitungen sind marode. Wir hatten ja letztes Jahr einen viel beachteten Wassereinbruch, wo das nach dem Starkregen ein Regenrohr geplatzt war. Aber wir haben jedes Jahr haben wir solche eindringenden Wasserfälle. Es ist ein untragbarer Zustand, dass das Kulturgut hier so schlecht geschützt ist. Dazu kommt, dass die Räume zu eng sind für den Besucherandrang, den wir haben. Und Berlin weiß das ja schon seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten wird darüber gesprochen, die ZLB zu erweitern und beziehungsweise unter ein Dach zu bringen. Wir leben ja in Berlin in einer Stadt, die sich 7A-Orchester leistet, die regelmäßig auch Museen ausbaut und Opernhäuser saniert. Und ich sage ausdrücklich dazu, das ist alles gut so. Aber ich setze dann auch darauf, dass eine Stadt, die so viel auch in Glamour-Hochkultur investiert, die bestbesuchte und niedrigschwelligste Einrichtung der Stadt, die für so breite Kreise steht, eben nicht verrotten lässt.
Diese Umzugsideen, Erweiterungsideen gibt es ja schon lange, haben Sie ja gerade gesagt. Zuletzt war ja das ehemalige Kaufhaus Lafayette im Gespräch. Auch diese Idee scheint zu scheitern und egal, ob der Senat jetzt rot oder schwarz geführt wurde, es hat immer nicht geklappt. Haben Sie da eine Idee, warum konnten Sie da die Politik nicht überzeugen, die ZLB so unterstützen, wie sie es bräuchte?
Ach, es braucht in solchen Großprojekten immer auch den glücklichen Moment. Das ist zum Beispiel 2014 bei der Bebauung des Tempelhofer Fels eben nicht geglückt. Wir hatten eine große politische Unterstützung durch den damaligen Bürgermeister und Kultursenator Klaus Wowereit.
Damals gab es eben schon die Idee, die ZLB an einem Ort als Randbebauung am Tempelhofer Feld.
Genau, Randbebauung am Tempelhofer Feld. Und wir hatten auch schon einen Architekturwettbewerb und das Ganze ist dann gescheitert im Volksentscheid gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes. An anderen Stellen ist es gescheitert, also die Bebauung dann auf dem Blücherplatz, weil sich Bezirk und Senat am Ende nicht auf die Maßnahme entsprechend verständigen konnten. Und beim ehemaligen Kaufhaus Lafayette, was eigentlich ein perfekter Ort für die Unterbringung der Bibliothek wäre, dass eben diese Idee genau zu einem Zeitpunkt das Licht der Welt erblickt, als Berlin gerade in einer der größten Haushaltskrisen seit vielen Jahren wieder geschlittert ist. Und dann ist es natürlich umso schwieriger wiederum ist, dafür entsprechende Mehrheiten zu finden.
Aber übergeben Sie diese Idee Lafayette jetzt überhaupt noch oder ist die jetzt eigentlich durch?
Also von der neuen Kultursenatorin haben wir für dieses Projekt auch eine große Unterstützung. Gleichzeitig zeichnet sich aber ab, dass der Eigentümer des Gebäudes inzwischen auch die Geduld verloren hat und hier in Umbaumaßnahmen geht, die dann eine Nutzung als Bibliothek für die Zukunft eher ausschließen.
Das heißt, bei der Kultursenatorin, bei der neuen, steht die ZLB schon auch oben auf dem Zettel, weil wir bekommen in den letzten Jahren immer wieder diese Lippen, ich muss es Lippenbekenntnisse nennen, weil es nie was in den Haushalt schafft, der führenden Kulturpolitikerinnen und Politiker in Berlin, dass man die ZLB unterstützen will, aber es ist eben nie als Haushaltsposten, Umzug oder Sanierung stehen da nie mit drin. Muss man sagen, dass es in der Art jetzt erstmal ähnlich weitergeht, weil Sie sagen, grundsätzlich ist sie schon dem positiv gegenüber oder gab es irgendwelche stärkeren Signale?
Wir haben sehr starke Unterstützungssignale auch aus der Zivilgesellschaft bekommen, auch von Partnern, die sich haben vorstellen können, hier wirklich mit einzusteigen in eine Realisierung. Da war die neue Senatorin auch schon im Gespräch beteiligt und ich hoffe einfach, dass es entsprechend so weitergeht und hier ein Schwung entsteht, der am Ende auch dazu führt, dass das Land Berlin einen Weg findet, das Ganze auch im Haushalt abzubilden.
Herr Heller, Ihre Zeit bei der ZLB endet jetzt erstmal. Gibt es schon konkrete Pläne für die Zukunft?
Also ich bin keine Couch-Potato. Ich werde bestimmt eine Menge Aktivitäten für mich auch weiter noch finden und genieße aber auch ganz ehrlich, dass ich nach über 30 Jahren in Führungspositionen im Kulturmanagement jetzt mal ein paar Monate Müßiggang betreiben kann. Das ist was, das habe ich seit der Schulzeit nicht mehr gehabt. Also mich mal aufs Motorrad zu setzen und Richtung Süden zu fahren und einfach treiben zu lassen oder solche Dinge, das werde ich sehr genießen. Und wenn ich dann zurückkomme, dann werde ich bestimmt wieder irgendwelche Dinge unterstützen, die der Stadt oder auch der Kultur Berlins gut tun.
Und dann sieht man Sie ja vielleicht auch mal wieder sonntags in der AGB. Vielen Dank, Herr Heller.
Danke auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.